Liebe Fugis, es ist Samstag, der 9. August und wir haben euch wieder vier frische Themen mitgebracht. Marc, worüber wirst du uns berichten?
Mein lieber Markus, liebe Fugis, ich habe eine Debatte mitgebracht über christliche Influencer, katholische Botschaften auf Social Media.
Halleluja. Ja, ich werde euch beglücken mit Wolfram Weimers Genderverbot, mit dem Netflix-Hit K-Pop Demon Hunters. Und dann wird uns der großartige und einzigartige Hanno Friedrich, Schauspieler und Filmgelehrter, einen kleinen Beitrag präsentieren zu Superhelden und vor allem zu Fantastic Four und Superman.
Fugengold, das Podcast-Feuilleton mit Markus S. Kleiner und Marc T. Süß.
Ja, liebe Fugis, der Kulturstaatsminister Wolfram Weimer hat in seinem Verantwortungsbereich ein Verbot für bestimmte Formen des gendergerechten Sprechens erlassen. Er möchte, dass im Kanzleramt ausschließlich nach den traditionellen Rollen der deutschen Sprache kommuniziert wird. Mit diesem Schritt macht Weimer aus einer gesellschaftlich umstrittenen Debatte, nämlich über das Gendern, einen politischen Kulturkampf.
Ein Blick auf die neuesten Trends und Entwicklungen in der Welt. Aktuelles.
Ja, Wolfram Weimer, Kulturstaatsminister, hat in seiner Behörde das gendergerechte Schreiben verboten. Er begründet dieses Verbot vor allem ästhetisch. Er argumentiert, dass Gender-Sternchen, Doppelpunkte, Binnen-I und andere Sonderheiten die Schönheit und Lesbarkeit der deutschen Sprache beeinträchtigen. Mutwillige Eingriffe durch das Gendern seien aus Weimers Sicht daher, Zitat wörtlich Weimer, nicht nur unnötig, sie beschädigen auch die Schönheit unserer Sprache. Zitat Ende. Weimer betont, dass Sprache ein wichtiges Medium der gesellschaftlichen Verständigung sei, das nicht durch ideologische Eingriffe beschädigt werden dürfe. Die Sprache solle, so Weimer, in der Bild, Zitat, kein Spielfeld für Ideologen sein. Zitat Ende. Er sieht im Gendern eine Form von, wie er es nennt, Wokismus und einen Kulturkampf gegen konservative Werte. Das Verbot gilt für rund 470 MitarbeiterInnen, Herr Weimer, entschuldigen Sie bitte, dass ich gendere, im Kanzleramt in Berlin und Bonn. Sie sollen ausschließlich nach den Regeln der deutschen Rechtschreibung schreiben, ohne gendergerechte Formulierungen. Privat, und das ist sehr großzügig von Herrn Weimer, könne jede und jeder freisprechen, so Weimer. Professionell und privat hält Weimer nämlich gar nichts vom Gendern. In der Bild sagt er, ich zitiere Weimer wörtlich, erzwungenes Gendern spiegelt keineswegs wider, wie die überwiegende Mehrheit in unserem Land spricht. Vielmehr vertieft das Gendern die Spaltung in unserer Gesellschaft. Sprache soll verbinden, nicht trennen. Zitat Ende. Kommen wir mal zu einer kritischen Bewertung der Aussagen und Handlungen von Wolfram Weimer. Der erste Punkt, der auffällt, ist natürlich die Reduktion komplexer gesellschaftlicher Fragen auf ästhetische Argumente. Das ist sehr, sehr sonderbar. Weimers Begründung, dass Gendern schade der Schönheit der Sprache, ist für mich eine vollkommen oberflächliche Betrachtung gesellschaftlich relevanter Themen. Sprache ist nicht nur ein ästhetisches Werkzeug, sondern auch und vor allem ein Mittel zur sozialen Gerechtigkeit und Inklusion, zumindest ein Weg dorthin. Das Verbot ignoriert die Bedeutung sprachlicher Vielfalt als Ausdruck gesellschaftlicher Entwicklung hin zu mehr Gleichberechtigung. Es reduziert eine komplexe Debatte auf rein optische Aspekte und verkennt damit den sozialen Wert des gendergerechten Sprechens. Er verkennt aber auch die gesellschaftliche Realität und damit die Notwendigkeit von gesellschaftlicher Diversität in einer Demokratie. Das Verbot sendet das falsche Signal an Menschen mit nicht-binärer oder Transgender-Identität. Ihre Existenz wird sprachlich unsichtbar gemacht oder sogar aktiv ausgegrenzt. Er perpetuiert eine binäre Geschlechterordnung, obwohl die Gesellschaft zunehmender und offener pluralistisch wird. Das ist ja auch gut so und wichtig. Damit trägt Weimer dazu bei, gesellschaftliche Vielfalt zu marginalisieren statt zu fördern. Weimers Argumentation basiert auf subjektiven Äußerungen über Ästhetik und vermeintliche Beeinträchtigung der Lesbarkeit. Wissenschaftliche Studien zeigen jedoch, dass gendergerechte Sprache keine negativen Effekte auf Verständlichkeit oder Lesefluss hat. Im Gegenteil, sie kann Klarheit schaffen und Diskriminierung abbauen. Sein Festhalten an einer vermeintlich schönen Sprache ignoriert diese Erkenntnisse vollständig. Und ich möchte hier an dieser Stelle an Walter Benjamins Kunstwerkaufsatz hinweisen, in dem er sehr deutlich herausgestellt hat, dass das Problem, das in den Faschismus führte, war vor allem Ästhetik, nämlich die Ästhetisierung der Politik und nicht die Politisierung der Ästhetik. Auch das sollte ein Kulturstaatsminister wissen. Das Verbot von Weimar ist kein neutraler Schritt zur Sprachpflege, sondern Teil eines politischen Kulturkampfes gegen progressive Bewegungen wie Feminismus oder die LGBTQ-Plus-Rechte. Es dient dazu, gesellschaftliche Veränderungen zu blockieren und konservative Werte zu verteidigen. Eine Strategie, die gerade die Spaltung fördert, anstatt zu versöhnen. Indem Weimar das Gendern verbietet und es als Wokismus diffamiert, schürt er Konflikte zwischen BefürworterInnen und GegnerInnen gendergerechter Sprache. Dies erschwert einen konstruktiven Dialog über gesellschaftliche Vielfalt und Inklusion. Statt Brücken zu bauen, schafft er Barrieren innerhalb der Gesellschaft. Sein Vorgehen ist eine rückwärtsgewandte Reaktion auf einen gesellschaftlichen Wandel hin zu mehr Gleichstellung und Sichtbarkeit marginalisierter Gruppen. Anstatt diesen Wandel aktiv mitzugestalten oder ihn kritisch zu begleiten, setzt er auf Verbote, was langfristig kulturelle Innovation behindert. Und auch wenn wir in andere Länder Europas schauen, setzen sich zunehmend diese Länder für inklusive Sprache ein und haben gesetzliche Regelungen dazu eingeführt. Zum Beispiel in Skandinavien finden wir das. Weimars Haltung ignoriert diese globale Entwicklung und isoliert Deutschland bei Fragen moderner Sprachentwicklung. Und das ist ein Rückschritt in einer globalisierten Welt. Als Kulturpolitiker trägt Weimar die Verantwortung für eine inklusive Gesellschaftsbildung. Sein Verbot zeigt mangelndes Verantwortungsbewusstsein gegenüber Minderheitsgruppen. Es signalisiert Ablehnung ihrer sprachlichen Anerkennung und Sichtbarkeit, ein Schritt eben weg von gesellschaftlicher Gerechtigkeit und hin zur Exklusion dieser Gruppen. Und er wendet sich gegen Moral in der Sprache, gegen Ideologie in der Sprache, gegen Verbote im Sprechen und übt selbst ein Verbot. Einer von vielen Widersprüchen in Weimars Genderverbot.
Ach, Markus, schön, dass du es mitgebracht hast. Wieder mal so eine Debatte. Man glaubt gar nicht, wie oft sie noch aufkommen kann. Verzeiht den Ausdruck, aber so eine reaktionäre Scheiße schon wieder. Wolfram Weimar als Kulturstaatsministerin. Ich finde das extrem peinlich. Das ist irgendwie ausschließend, also exklusiv. Er blockiert irgendwie jeglichen Fortschritt. Es ist so destruktiv, schon wieder sich am Gendern aufzuhängen. Und du hast es natürlich im Kontext von einer Bewegung, von progressivem Denken schon eingeordnet. Aber ich finde einfach, seine ganze Argumentation ist auch so hinfällig. Also es geht immer um Schönheit der Sprache. Er als Kulturstaatsministerin könnte ja überlegen, ob er dann auch Dialekte verbietet, zum Beispiel. Die sind ja auch nicht gut für die Schönheit natürlich. Der Sprache. Aber nee, vergaß ich. Das ist dann natürlich wahrscheinlich wieder irgendwie kulturell Heritage und so und individueller Ausdruck.
Brauchtumspflege.
Da ist es dann wahrscheinlich okay, wenn ich Sprache. Ganz genau. Und natürlich total lustig, dass er sagt, ne, Sprache nicht durch ideologische Eingriffe zu verändern, was er ja hier gerade genau macht. Die Sprache würde sich natürlich verändern, in diese Richtung gehen und sein ideologischer Eingriff ist, das zu canceln und zu verbieten. Also total verrückt, schon wieder diese Diskussion zu haben. Aber hey, Sprache ist immer in Bewegung, immer in Veränderung. Vielleicht müssen wir auch diese Diskussion immer wieder führen dafür.
Ja, wir müssen uns gegen Desinformationen zum Gendern sozusagen stark engagieren und diese Desinformation verbreitet Weimar, indem er etwa in der Bild-Zeitung behauptet hat, es gäbe einen Zwang zum Gendern. Und auf Nachfragen dann von Journalistinnen des Deutschlandfunkes sagte seine Behörde, er hatte keine Belege dafür, dass es einen Zwang zum Gender gibt. Es gibt auch keine Gesetze, die Gendern vorschreiben in unserer Gesellschaft. Es gibt nur einige Bundesländer, wie eben Bayern, die Verbote zum Gendern erlassen haben. Und diese Bevormundung, die er ja vermeiden will, begeht er selbst. Und wenn wir schon in Bayern sind, ne, Bayern ist ja auch sehr religiös ausgeprägt und vielleicht auch ein Land für dein nächstes Thema, für den Erfolg der Personengruppe, die du uns jetzt vorstellen wirst.
München, sagt man immer, ist die nördlichste Stadt Italiens. Da sind wir schon fast im Vatikan und da spielt auch die nächste Schlagzeile, denn der Vatikan begrüßt die jungen katholischen Influencer und da schauen wir mal hin.
Wo Perspektiven aufeinandertreffen. Debatten.
Markus, liebe Fugis, ich habe einen Beitrag der Deutschen Welle von Jessica Salz mitgebracht. Das ist der Auslandsrundfunk der Bundesrepublik, das ist die Deutsche Welle. Und es geht um katholische Influencer. Ich weiß, was du jetzt denkst, was ihr vielleicht sagt. Influencer-Messe im Vatikan ist irgendwie weird, ist irgendwie seltsam. Ich gebe es zu, mein Lieblingsmerch ist immer noch, ihr kennt ihn alle, Markus, du kennst ihn auch, den sexy Priesterkalender in Schwarz-Weiß-Fotos, den es jedes Jahr gibt. Der ist immerhin sehr transparent in seiner Absicht, der will nicht bekehren, da geht es nur ums Gaffen ums Fingerlecken, lecker Priesterchen. Aber ganz im Ernst, was passiert hier gerade? In Rom lief gerade eine Jubiläumswoche für junge Katholikinnen. Das Jubilee of Youth. Und da gab es internationale Agenturen, der offizielle Kalender spricht von einer einwöchigen Feier. Und 100.000 bis rund 1 Million Menschen nehmen daran teil. Und da wurde es eben erstmals parallel ein eigenes Format vom Vatikan aufgelegt, nämlich Digital Missionaries and Catholic Influencers. Und das müssen wir uns natürlich unbedingt anschauen. Es gab dafür so einen zentralen Moment. Papst Leo hat dann in St. Peter hunderte katholische Influencerinnen empfangen, hat zu ihnen nach der Messe dann auch gesprochen. Ein Auftritt, der in vielen Medien als, ich zitiere, Rockstar-Moment beschrieben wurde. Sehr spannend. Ja. In dieser Ansprache betonte Leo dann, es geht nicht darum, Inhalte zu produzieren, sondern Begegnungen zu stiften. Brecht die Logik der Polarisierung und achtet auf Menschenwürde, auch im Umgang mit KI. Kirche nutzt also Social Media offensiv als Evangelisierungstool, zeigt Formate, zeigt Berichte. Es gibt Dutzende katholische Content Creator mit immer stärker wachsenden Aufmerksamkeit. Was muss man da jetzt vielleicht genauer anschauen, finde ich. Also meine Haltung dazu. Ne? Du hast religiöse Missionen heute, die kommen im Content Creation Kleid daher oder im Gewand vielleicht besser gesagt. Das ist natürlich Überzeugungsarbeit. Man könnte auch Propaganda teilweise sagen. Und die muss natürlich klar gekennzeichnet werden eigentlich. Genauso wie politische Werbung oder Lobby-PR. Wenn du jetzt Neutralität forderst, dann ist das nicht mal zwangsläufig Atheismus, sondern einfach eine Herausforderung für den Umgang mit sozialen Medien und auch Demokratie. Es gibt ja religiöse Botschaften, die auf öffentlichen Bühnen stattfinden. Die sind geco-branded, die wirken wie staatlich sanktioniert bzw. freigegeben. Es gibt so eine Art Gütesiegeleffekt, wenn du in dieser Mission da unterwegs bist, nach dem Motto, das ist wichtig, das ist richtig, das ist gut. Und das finde ich extrem problematisch. Gerade wo irgendwie Autorität und Popularität total gerne verwechselt werden auf Social Media. Und ich finde, diese Doppelstandards sind hier extrem auffällig. Wenn du dann zum Beispiel eine andere Religion das machen würde, außer dem Katholizismus, oder ein Konzern in so einer Größenordnung Content-Creator-Kampagnen fahren würde, würde man reflexartig die Fragen stellen, wer finanziert das, welche Daten werden gesammelt, was ist überprüfbar, was nicht. Klar, wenn das christlich ist, heißt das ist natürlich kulturell bedingt. Ich finde, da muss die gleiche Skepsis gelten, die gleichen Regeln. Und ich finde, als ein Gedanke dazu noch ist das natürlich, dass das einen größeren Kreis noch schlägt, weil es gibt ja dieses allgemeine Influencer-Problem. Das ist jetzt im Katholizismus mit den Influencern ein Teil davon. Aber du hast viele, vor allen Dingen junge Menschen, die sich auf Social Media natürlich an so CreatorInnen-Meinungen orientieren. Das geht bei Fitness und Ernährung los, es geht Richtung Finanzen, es geht Richtung Politik. Und da wird oft ohne Kontext, ohne Quellen, dafür mit maximaler Emotionalisierung gearbeitet. Und so eine religiöse Variante davon hat natürlich nochmal eine moralische Autorität, der dazukommt. Und kritische Nachfragen können das dann höchstens dämpfen. Ich finde das jetzt nicht per se toxisch, aber ich würde mir wünschen, dass das die gleichen Leitplanken hat oder die gleichen Regulierungen wie alles andere. Denn wie immer auf Social Media, Reichweite belohnt natürlich Vereinfachungen, einfache, klare, zugespitzte Aussagen. Deswegen würde ich mir einfach auch eine Kennzeichnungspflicht wünschen, dass irgendwie religiöse Überzeugungsarbeit, die auf Social Media geleistet wird, sichtbar markiert werden muss. Zum Beispiel mit Mission oder anderen Sachen, mit Absender, Ziel und Finanzierung. Und wenn eine Aussage falsifizierbar ist, wenn es Richtung Gesundheit, Politik oder anderen Themen geht, die ja durchaus reinspielen bei diesen Influencern, dann braucht es Quellen. Das finde ich. Also wir sollten diese Trennung wahren. Kein staatliches Co-Branding für missionierende religiöse Inhalte. Also Bildung statt Missionierung auch auf Social Media. Wir halten die Flagge hoch, oder Markus?
Ja, es ist ein super Beispiel. Es ist nicht verwunderlich, dass die katholische Kirche, die ja immer eine riesen PR-Agentur auch war und ist, die immer natürlich auch Macht, ein ganz wichtiger Machtfaktor war bis heute, auch in der Weltgeschichte, so einen unglaublichen Impact hat auf Debatten, etwa auch zum Schwangerschaftsabbruch, traditionellen Genderrollen und so weiter, dass man dann sich jetzt Social Media zuwendet, das macht man ja schon seit längerem, dass man dann auch ins InfluencerInnen-Game Game eintreibt. Natürlich bei ihnen dann die Influencer Game nicht gegendert zu größten Teilen. Das ist jetzt nicht verwunderlich. Das ist, es gibt natürlich christliche Medien und Medienagenturen, katholische Medienagenturen und so weiter. Das gibt, ist ja alles vorhanden. Und das ist nichts Neues, dass man dann den Schritt halt in Digitalisierung geht oder sozusagen in Social Media und Social Media Logiken bedient. Auch das ist jetzt nicht verwunderlich und das ist erstmal nicht illegitim, finde ich. Also ob man das gut findet, ist eine andere Frage, aber das ist nicht illegitim und das ist so, ja, gehört zur Medienarbeit dazu oder zur PR-Arbeit dazu. Und dass es natürlich letztendlich immer um Glauben und nicht primär um Wissen geht, ist auch klar, wir müssen hingucken, wie du aber sagst, wenn es um Desinformation geht. Wenn es um, sagen wir mal, aus der eine Religion hat, ist natürlich ideologisch auch orientiert. Wenn sie dann halt bestimmte Wertesysteme als unhinterfragbar darstellt, auch wenn es nur für eine Community ist und so weiter. Und dann halt genau das, was du sagst, so ein differenziertes Bild der Themen nicht anbietet. Das machen Kirchen nicht, also es ist so eher, also ne, also ob du jetzt nun bei den Evangelikalen ganz krass in Amerika nur katholisch bist und so weiter, du hast natürlich Glaubenselemente, Glaubenssätze, Grundsätze und so weiter, die du kommunizierst und als solche nicht in Frage stellst, weil sie ja Gott gegeben sind, weil sie ja seit stabil sind seit über 2000 Jahren, natürlich ist Gütesiegel halt, hat kein Produkt in der Welt, ne? Ob das dann so ein Gütesiegel ist, kann man diskutieren und das ist sozusagen der wichtige Punkt, sie sollen sollen doch ruhig Influencerin sein, soll doch diese Plattform geben und so weiter. Aber genau wie du sagst, die Bildungsarbeit ist wichtig, die kritische Reflexion ist wichtig, die Auseinandersetzung ist wichtig und das Kennzeichnen von was ist Fakt und was ist einfach Glaubensinhalt. Ich glaube aber auch, dass diese Plattformen eh nur Gläubige erreichen und auch wenn sich jemand da rein verirrt, vielleicht auch nicht so lange dort bleiben wird und so weiter, das bleibt abzuwarten, aber das wäre wichtig, das zu fordern und das sozusagen unter gleiche Bedingungen auch der Bewertung zu stellen. Ansonsten glaube ich nicht, dass das ein Dienste sind, die ich nutzen werde in Zukunft. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Marco, aber bei euch ist Fugis.
Ja, mein Algorithmus kennt mich gut genug, dass ich das weiträumig umschiffen kann. mal gucken, was damit noch so passiert. Aber Markus, es gibt unsichtbare Freunde nicht nur im Vatikan, sondern auch im Kino. Und deswegen würde ich vorschlagen, wir gucken uns mit Hanno ein paar Helden an, oder?
Auf jeden Fall. Der großartige Hanno präsentiert uns heute einen Superhelden-Ennui und fokussiert sich auf seine Geschichte mit Superheldinnen-Geschichten im Kino von seiner Jugendzeit bis in die Gegenwart. Aber vor allem stehen im Fokus die beiden aktuellen Filme Fantastic Four und Superman. Viel Spaß mit Hanno.
Geschichten, die vereinen und trennen. Kino.
Ich habe Superhelden-Ennui. Mir ist die Lust vergangen. Ich muss mich geradezu zwingen, einen weiteren Meilenstein im Marvel Cinematic Universe oder in einem der vielen DC-Kontinuitäten anzuschauen. Mein Problem dabei ist, dass ich seit der Grundschule ein riesiger Fan der beiden amerikanischen Comic-Giganten bin, mit Schwerpunkt Marvel. Also gucke ich doch alles. Inzwischen zeitversetzt und auch mal erst ein halbes Jahr später, aber dann doch. Ich glaube, ich wünsche mir die penälerhafte Freude zurück, die ich hatte, als meine Mutter mir im Bahnhofsbuchhandel meinen ersten Marvel-Superband Superhelden gekauft hat oder meine Oma mir einen neuen Batman-Superband geschenkt hat oder als in den Nullern Sam Raimi Spider-Man ins Kino gebracht hat und Bryan Singer die X-Men. Und das ist keine Nostalgie. Ich bin einfach Fanboy. Captain America Brave New World musste ich dann doch schnell sehen, weil das Trolliversum rumgeschrien hat, dass der schwarze Schauspieler Anthony Mackie ja wohl kein Ersatz für den vorher weißen Captain sein kann, obwohl das selbst in der Comic-Continuity seit Jahren etabliert ist. Das war dann auch ein bodenständiger Actionknaller mit einem US-Präsidenten, der mit rotglühender Wut seinen Regierungssitz eigenständig zerschreddert und später in der Zelle landet. Aber vor lauter Nebenschauplätzen und Querverweisen auf andere Marvel-Produkte ein großer Gemischtwarenladen. Anthony Mackie als neuer Captain endgültig etabliert, aber als Film eher randständig. Thunderbolts, okay. Antihelden mit Traumata und Depressionen, keine Heldenreise, sondern eine psychologische Übung über Heilung von Auftragskillern, Soziopathen, fehlgeleiteten, aber eben tierisch traumatisierten, schwierigen Charakteren. Ich mochte die. Guter Humor zwischendrin, ein Feind aus dem Inneren. Letztlich aber wieder die alte Blaupause. Wir bringen die Band zusammen, um ein scheinbar übermächtiges Wesen zu besiegen. Klappt, mit ein paar neuen Twists, trotzdem ein alter Hut. Also, Ich bin müde. Eigentlich. Denn plötzlich kommen zeitgleich zwei Filme daher, die irgendwie ganz viel neu machen und sich gleichzeitig auf eine verlorene Naivität zurückbesinnen. In den 80ern, als die Comicverlage in der Krise waren, wurden die DC Comics dark und kamen sehr lange nicht aus dieser sperrigen Dunkelheit heraus. Marvel etablierte das Multiversum, was bis heute alles durcheinander bringt, aber sehr erfolgreich ist. Die Comics wurden brutaler, aber es wurden erstmals wieder kommerzielle Erfolge eingefahren. Im Kino wurde es in den letzten Jahren dann auch immer düsterer und komplizierter und dünner. Und jetzt haben wir Superman und Fantastic Four. Zwei geradezu leichtfüßige Filme mit erstaunlichen Parallelen. Dass alles gut ausgeht, dafür ist jeweils ein Baby verantwortlich. Die Rettung der Zivilisation funktioniert nicht ohne die Freaks, die Ausgestoßenen, die, die im Dunklen leben. Hier Metamorpho und dort Mole Man. Ohne Frauen geht gar nichts. Lois Lane und Sue Richards sind die emotionalen und intelligenten Herzschrittmacher der beiden Filme. Bei den Fantastic Four sind es am Ende zwei Frauen, die das kosmische Überwesen Galactus besiegen. Und die Helden vernichten nicht. Die Schurken landen entweder im Hochsicherheitstrakt oder am anderen Ende des Universums, weil das eben die menschlichere Lösung ist. Nach all den dystopischen und politischen Superhelden-Epen kommt es mir fast so vor, als wäre es wieder Zeit für Utopien, für die Sehnsucht nach humanistischen Modellen. Denn die Dystopie haben wir ja jeden Tag in der wirklichen Welt. Beide Filme sind dabei weder tump noch belehrend. Superman ist vollgestopft mit cleveren Querverweisen auf die gespaltene Gesellschaft in den USA, auf den Machtmissbrauch demagogischer Milliardäre, auf die pestartige Wirkung von Social Media. Aber es regiert die Hoffnung, dass man irgendwann wieder gemeinsam am Tisch sitzt. Außerdem spielt ein niedlicher Hund mit Superkräften mit, der allerdings dringend zum Hundetrainer muss. Fantastic Four überwältigt mit einer retrofuturistischen 60er-Jahre-Optik, die allerdings kein dunkler Steampunk ist, sondern gespeist aus bunten Groschenroman-Covern und Jack Kirby-Vision. Visuell ein Fest. Ich wollte immer wieder auf die Pausetaste drücken, um kein Detail zu verpassen. In beiden Filmen herrscht Helligkeit. Der große Filmkritiker Roger Ebert hat 2005 gesagt: Movies are the most powerful empathy machine in all the arts. Das Kino ist die mächtigste Empathiemaschine aller Künste. Und so gern ich einen transgressiven, schwierigen und gern auch blutigen Arthouse-Film sehe, so sehr freue ich mich manchmal über ein Plädoyer für Empathie und Miteinander, auch wenn es nur ein Superheldenfilm ist. Sofort gab es in den USA Boykottaufrufe gegen Superman. Dieser Alien und Immigrant aus einer anderen Welt, das sei nicht mehr ihr amerikanischer Held, krakehlen die MAGA-Anhänger, die wahrscheinlich sowieso nicht ins Kino gehen. Superman wurde allerdings 1938 von zwei Männern geschrieben, die Söhne jüdischer Einwanderer waren, und wurde damals beschrieben als, Zitat, Champion der Unterdrückten, das physische Wunder, das geschworen hat, seine Existenz der Hilfe für die Bedürftigen zu widmen. Das ist wie Kryptonit für das rechte Amerika. Gleichzeitig wird Fantastic Four als feministischer Woke-Müll von rechten Medien beschimpft, die sicher nicht wissen, dass die Entscheidung, Figuren anders zu erzählen, als sie das erwarten, völlig dem aktuellen Comic-Kanon entspricht. Shala Bal, der weibliche Silver Surfer, ist eine Comicfigur, die seit den 70ern etabliert ist. Silver Surfer ist kein Mann, sondern eine Hülle, die getragen werden muss, wenn die Heldin sich gegen Galactus auflehnt und ihren Planeten rettet, indem sie seine Heroldin wird. Es ist eben keine Kulturtechnik, die irgendeinem Diversitätszwang oder irgendeiner Genderpolitik gehorcht, sondern von der Marvel-Historie in den gedruckten Heftchen völlig gedeckt. Sue Richards ist keine Damsel in Distress wie in den 60ern, sondern gehört inzwischen zu den mächtigsten Heldinnen im Comic-Universum. Dass das selten wahrgenommen wird, macht ihren Alias The Invisible Woman, die unsichtbare Frau, dabei zu einer traurigen Pointe. Beide Filme sind eine willkommene fette Ohrfeige in die Visage aller Anti-Woken-Hater, die die unangepassten Helden dahin wünschen, wo der Pfeffer wächst oder hinter den Herd. Meine Freude an diesen beiden Filmen hat mich überrascht. Und der junge Fanboy in mir war endlich wieder sehr zufrieden. Und ich freue mich plötzlich sogar auf Supergirl im nächsten Jahr.
Ja, Marc, Bist du so ein Superhelden-Typ? Bist du ein Marvel-Typ? Bist du ein Disney-Typ? Haben dich Superhelden in deiner Jugend fasziniert oder begleitet in deinem Filmgenuss oder hat dich das kalt gelassen?
Ich muss sagen, als Kind und Jugendlicher war ich durch mein Comic-Lesen in einem Superhelden-Kosmos drin. Ich war immer eher bei DC. Die haben die bisschen finstereren, blutrünstigeren, spannenderen Geschichten gehabt. Aber dem bin ich entwachsen und habe auch persönlich ein großes Problem mit Superhelden-Kino. Das hat für mich persönlich ganz, ganz wenig mit Kino zu tun. Aber das sind natürlich die großen Heldenreisen unserer Zeit. Also ich verfolge es, aber bin persönlich kein Fan. Außer man kriegt es natürlich von Hanno so serviert, dann gefällt mir das sehr gut. Wer ist denn, welches Cape hast du denn im Schrank, Markus?
Ich habe gar kein Cape, weil es bei mir so war. Ich war kein Comicleser in der Jugend. Superhelden-Geschichten haben mich nie irgendwie erreicht. Als Kind nicht, als Jugendlicher nicht und auch nie, weder als Comic noch im Film noch in einer Serie. Also da bin ich ganz raus. Ich finde es aber, bin bei dir. Also das, was mich total fasziniert hat, waren die letzten beiden Joker-Verfilmungen mit Joaquin Phoenix. Das war für mich großes Kino, weil es eigentlich aus diesem auch düsteren Superhelden-Universum rausging in eine Psychopathologie der Gesellschaft und die an so einem Incel-Typen gespiegelt war, der grandios gespielt war. Das hat mich voll erreicht, das hat mich voll abgeholt. Das fand ich total gut, weil es aber diesen Fokus verschoben hat und ich finde es wahnsinnig interessant, was Hanno erzählt hat, zu den Entwicklungen innerhalb dieses Genres und auch hin sozusagen, wo halt so eine, auch wenn es eine latente Diversität ist oder auch das Silver Surfer Outfit eben ein Outfit ist und nicht genderorientiert ist und so weiter, obwohl Silver Surfer heißt. Das finde ich super interessant und super spannend, dass halt auch diese Diskurse, die wir sehr oft bei Fugengold haben, die unsere Gesellschaft prägen und so weiter, einfach in dem Genre drin sind und damit, und das ist das Spannende dabei, in die Mitte der Gesellschaft gehen, der internationalen Gesellschaft gehen, weil das natürlich Mainstream-Popcorn-Kino ist, das Milliarden von Menschen großartig finden. Und dann ist es spannend halt, wenn eine Verschiebung von Wahrnehmung von Wirklichkeit in diesen Kontexten stattfindet oder zumindest eine Einladung ist, sich mit Veränderungsprozessen auseinanderzusetzen. Und das, finde ich, hat Hanno ganz großartig rausgestellt. Und das fand ich extrem spannend, wo ich sagen würde, ich werde jetzt nicht mehr Superheldinnen-Filme sehen. Das tut mir leid, lieber Hanno. Aber ich werde jetzt zumindest anerkennen können, dass auch gesellschaftlicher Wandel in diesem Genre möglich ist.
Aber Markus, wir müssen aus dem Kinosaal auf die Couch gehen und gucken mit dir oder besprechen zumindest ein bisschen Netflix.
Yeah, und zwar habe ich mir für euch den Netflix-Animationsfilm K-Pop Demon Hunters angesehen. Und dieser ist laut dpa die Popkultur-Überraschung des Jahres.
Der Spiegel unserer Gesellschaft und ihrer Werte. Medien.
In K-Pop Demon Hunters sind drei Sängerinnen die Heldinnen, die die Welt vor Dämonen und ihren seelenlosen Liedern beschützen. Ihr Song Contest ist ein lebendiges Plädoyer für Offenheit und das Ausleben der eigenen Persönlichkeit. Der Film verbindet Musik, Fantasy und gesellschaftliche Themen wie Selbstentfaltung, Identität oder Identitätsfindungsprozesse. Damit gehört er zu den erfolgreichsten Netflix-Streaming-Hits, vielleicht sogar bald zum erfolgreichsten Netflix-Film aller Zeiten. Worum geht's im Film? Der Netflix-Animationsfilm ist innerhalb kurzer Zeit zum erfolgreichsten Streaming-Hit geworden. Er kombiniert eben eine fantasievolle Handlung, in der K-Pop-Girl-Groups und Boybands Dämonen bekämpfen mit eingängigen Songs, die weltweit mittlerweile die Charts erobert haben. Also die Songs aus dem Film haben die Charts weltweit erobert. Das ist auch ein ganz spannendes Thema, über das wir gleich sprechen können. Die Geschichte spielt in einer Welt, in der Dämonen Seelen stehlen, während die Heldinnen, inspiriert von echten K-Pop-Idols, durch Musik und Freundschaft gegen das Böse kämpfen. Der Film nutzt bekannte Popkulturelemente wie K-Pop-Archetypen und Anime-Ästhetik, um vor allem junge ZuschauerInnen anzusprechen. Die Animation ist liebevoll gestaltet, humorvoll und bunt. Hinter dem Projekt steht die koreanisch-kanadische Regisseurin Maggie Kang, die dem Film stark an reale K-Pop-Gruppen orientiert hat. Es wird spekuliert, dass Netflix plant, das Franchise auszubauen, etwa durch Sequels oder Serien. K-Pop Demon Hunters reiht sich in die Riege moderner Animationsfilme ein, die durch innovative visuelle Gestaltung, kulturelle Referenzen und genreübergreifende Ansätze überzeugen. Im Vergleich zu Produktionen wie Spider-Man Into the Spider-Verse oder die Mitchells gegen die Maschinen setzt dieser Film auf eine Mischung aus Popkulturphänomenen und Anime-Ästhetik, um eben diese jungen Zielgruppen zu erreichen. Wir Während die genannten Filme durch technische Innovationen und kreative Erzählweisen hervorstechen, nutzt K-Pop Demon Hunters vor allem den aktuellen Hype um K-Pop, um emotionale Verbindungen herzustellen. Im Gegensatz zu Disney-Filmen wie Frozen oder Moana, die universelle Werte wie Liebe, Mut, Gemeinschaft in den Mittelpunkt stellen, ist bei K-Pop Demon Hunters der Fokus stärker auf kulturelle Identität, Mode und Musik gelegt. Es ist eine Art Popkultur-Manifestation im Animationsformat, das aktuelle Trends aufgreift und kommerziell ausschlachtet. Dabei wird deutlich, dass der Film weniger auf zeitlose Geschichten setzt, sondern vielmehr auf den Moment, auf den globalen K-Pop-Boom und dessen mediale Vermarktung. Diese Differenzierung wirft dann aber die Frage auf, bei allem Lob oder bei aller Wertschätzung für diesen Film, ist es eben reine Trendnutzung oder eine authentische kulturelle Auseinandersetzung eben mit diesen Themen von kultureller Identität und so weiter? Während andere Filme durch ihre technische Innovation oder tiefgründigen Themen überzeugen, scheint K-Pop Demon Hunters eher ein Produkt des Zeitgeistes zu sein, beziehungsweise ein Produkt für den Zeitgeist sein zu wollen, ein Medienphänomen, das vor allem durch seine Aktualität besticht. Dies führt zu einer dialektischen Spannung. Ist es Kunst oder Kommerz? Oder ist es Kunst und Kommerz? Und inwieweit trägt diese Form der Popkulturinszenierung zur kulturellen Verständigung bei und fördert sie vielmehr oberflächliche Klischees über etwa die koreanische Kultur, die koreanische Popkultur und so weiter? Der Erfolg ist zweifellos eben die Macht der Popkultur als Vehikel für Medienhypes und kommerziellen Erfolg. Und das ist ja seit den 1950er Jahren nicht anders, sondern immer so weitergegangen über die Jahrzehnte in einer immer anderen Form. Aber diese Popularität, so muss man auch kritisch hinterfragen. Und einerseits bietet der Film jungen Menschen einen Zugang zur globalen Kulturerscheinung, dem K-Pop, und verbindet Unterhaltung mit einer vermeintlich positiven Botschaft von Freundschaft, Mut und Selbstentfaltung. Insofern ist es auch durchaus eine politische Botschaft. Und andererseits ist es relativ oberflächlich, nämlich die Inszenierung basiert stark auf stereotypen Darstellungen von Geschlecht, Schönheit und Körperidealen. Die Figuren sind stark an eben reale K-Pop-Gruppen angelehnt, was einerseits Authentizität suggeriert, andererseits aber auch eben Klischees reproduziert. Zudem stellt sich die Frage nach der kulturellen Aneignung, und darüber haben wir auch schon oft gesprochen bei Fugengold. Wird hier eigentlich ein Trend nur konsumiert und kommerziell ausgeschlachtet? Der Film greift zwar Elemente koreanischer Popkultur auf, doch bleibt unklar, ob er diese wirklich respektvoll integriert oder nur als exotisches Beiwerk benutzt. Die Darstellung von Schönheitsidealen sowie sexualisierten Körperbildern im Kontext des K-Pop ist nicht nur oberflächlich problematisch, sie spiegelt gesellschaftliche Machtverhältnisse wider, die junge Menschen beeinflussen können. Ein weiterer Punkt, den man hier einnehmen kann, ist die Frage, ob diese Aufnahme von modernen Medientrends einfach diese große kulturelle Prägekraft hat, von der man ausgeht. Also dass sie wirklich nicht nur als Unterhaltung wahrgenommen wird, sondern als eine Sozialisationsagentur, in denen man seine Sichten zur Welt, über die Welt und über sich selbst prägt. Das wäre meine Frage. Und man muss aber auch aus einer gesellschaftskritischen Perspektive, wie gerade entworfen, kritisch bleiben. Denn diese starke Orientierung wirft immer die Frage auf Aneignung, Kommerzialisierung, Ausnutzung, wirklich ein Plädoyer für Diversität, für die Sichtbarkeit junger, globaler Popkulturen. Oder was haben wir hier vor uns? Haben wir eigentlich nur ein Spiegelbild der westlichen Welt auf ein K-Pop-Phänomen, auch wenn wir natürlich eine koreanisch-kanadische Regisseurin dabei haben? Oder ist es wirklich ein Einblick in andere Popkulturen, die uns faszinieren aufgrund ihrer Andersheit und wir sie aber nicht nur uns aneignen, sondern sie uns wirklich beeinflussen im Sinne einer differenzierteren Zugang zu Popkulturen, die eben nicht westlich dominiert und westlich geprägt sind? Oder sind sie schon so verwestlicht in der Präsentation, damit sie vor allem auf einem westlichen Markt funktionieren oder in einem Medienumfeld von Netflix, einem globalen Medienumfeld von Netflix funktionieren?
Markus, total spannend. Ich habe so viel der Transparenz halber. Ich habe mir den Trailer und Ausschnitte angesehen. Ich habe nicht die ganze Serie gesehen. Mein Eindruck ist aber, da bin ich gespannt, was du sagst. Es wirkt für mich, mit all dem auch, was du gesagt hast, es wirkt für mich aber wirklich wie so eine Reißbrettproduktion, weil es so viele aktuelle Trends in irgendeine krude Handlung verwickelt sozusagen. Also du hast wirklich alles, was perfekt vermarktbar ist. Echte K-Pop-Helden, die zitiert werden. Es sieht alles schon jetzt nach Spielzeug aus. Du hast Songs, die du streamen, hören, Alben kaufen, Merch kaufen kannst. Es ist modisch natürlich total viele, viele Dinge drin, die sich später so vermarkten lassen. Das ist ein perfektes Marketingprodukt, finde ich. Du sagst richtigerweise, es gibt natürlich positive politische Botschaften. Das macht für mich aber noch nicht einen Film oder eine Serie aus, denn die sind wirklich in den meisten Kinderfilmen sind irgendwelche optimistischen, positiven Botschaften drin. Das ist doch kein Alleinstellungsmerkmal für einen guten Film. Die Frage ist, die kannst du mir vielleicht später beantworten, ob das denn trotzdem funktioniert, ob man sich gut unterhalten fühlt. Ich misstraue dem Ganzen noch, werde trotzdem mal reinschauen. Ich habe ein Gegenbeispiel dazu, worauf ich mich sehr freue, habe ich auch noch nicht gesehen, aber es gibt zum Beispiel gerade, weil du auch über kulturelle Aneignung sprachst oder die Frage danach aufgeworfen hast, ein positives Beispiel, vermute ich. Es gibt gerade eine neue Serie von Apple, die heißt zum Beispiel Chief of War, und da wird wirklich einmal historisch korrekt und episch die Geschichte von Hawaii erzählt, wie sie noch nie erzählt wurde. Und das ist eben ein ganz anderer Ansatz, also weg aus dem fiktiven, verspielten, vermarktbaren, ganz abgekapselt artifiziellen hin zu einer echten, authentischen, historischen Erzählung. Darauf freue ich mich zum Beispiel mehr. Aber ich finde als abschließenden Gedanken noch, dass es irgendwie diese Serie klingt so ein bisschen nach, nicht kulturelle Aneignung, aber nach so Trends, die gerade global vermarktet werden. Also irgendwie, ich sehe, dass sich die Emirate zum Beispiel einfach Fußballstars kaufen, um das Vermarktungsfeld Fußball dort etablieren zu können. Plötzlich sind in Deutschland überall American Football Fans, der NFL. Und das wird so mit Kohle in unsere Popkultur reingedrückt und viele Menschen denken dann irgendwie, sie haben was Neues, Aufregendes wahrgenommen, sind in so einem neuen Spielfeld drin. Dabei sind sie vielleicht einfach ausdiversifizierte Konsumentinnen geworden. Und so ein bisschen riecht die Serie auch für mich danach. Ich weiß nicht, wie es dir ging.
Es ist ein Film, keine Serie, ne? Nur um das, was das ist ein Animationsfilm. Film, ja. Ja, genau. Und du, ich bin ja, das muss man auch transparenter halber sagen, ich bin natürlich kein Fan von Anime-Filmen. Das hat mich nicht abgeholt. Aber weil es gerade so ein großer Hype um diesen Film ist, habe ich mir das mal angeschaut und dachte, das ist ein gutes Fugengold-Thema. Ich bin weit entfernt von junger Zielgruppe mit 52. Also insofern bin ich auch dabei Begehrenskulissen, Faszinationskulissen und so weiter entfernt. Ich glaube aber auch, dass das eben genau wie du sagst, ein vollkommen am Reißbrett konstruiertes, wirklich sehr ausgeklügeltes Produkt ist, das eben in nicht nur Franchise gehen kann, das halt eben Spielzeug wird, das alles werden kann, also ein riesen kommerzieller Hit werden kann. Und wenn du das erreichen möchtest in einem globalen Maßstab, also wenn dann natürlich Netflix global und nicht nur in einem Land zum Streaming-Hit wird, vielleicht auch zum erfolgreichsten Film aller Netflix-Zeiten. Ich meine, das ist natürlich eh alles intransparent, weil wir nie wissen, nie die genauen Zahlen kennen. Netflix das nie transparent sagt, wer streamt denn wirklich, wo, wann, wie viel und so weiter. Man muss dann, wenn die das behaupten, auch nur sich darauf verlassen, dass es wirklich so ist. Es kann auch ein Stream sein, was es natürlich nicht ist. Und man sagt, das ist der erfolgreichste Milliarden-Stream. Man kann es nicht überprüfen, man kann es nicht absichern. Insofern sind diese Sachen, das ist das Größte, das Beste. Immer auch selber wiederum ein Marketing-Tool, der von den Firmen rausgegeben wird. Aber der Film wird Impact haben, aber ich glaube, er ist ein Musterbeispiel für alle die draufschauen und eben nicht Fans sind, für die Produktion kultureller Stereotype, für die Arbeit einer globalen Kulturindustrie, die bestimmt, also die natürlich sehr professionell ist, aber für mich ist es einfach ein Produkt und das zeigt, wie man heutzutage im globalen Maßstab Kultur produzieren muss und Kultur vermarkten muss. Und das ist, glaube ich, ein Lehrstück, was an Hochschulen oder sozusagen was in Agenturen sehr gut verwendet werden kann, aber das ich nicht als einen innovativen und einen gelungenen Beitrag finde zu einer interkulturellen, kulturellen Verständigung oder zu einem, einer Sensibilisierung oder zu einem Einblick eben in die koreanische Kultur und in die koreanischen Popkulturen, sondern das ist mir zu sehr auf Produkt gedreht und zu sehr auf Vermarktung gedreht und zu sehr auf Perfektion gedreht, genauso wie du sagst. Und insofern halte ich das auf einer kulturellen und auf einer kulturpolitischen Ebene für recht irrelevant, auf einer Ebene von Vermarktung und wirklich auch Kulturproduktion, die eigentlich immer schon die eigene Vermarktung ist, auch in allem, wie sie produziert, was sie tut und so weiter. Ein sehr gelungenes Beispiel.
Schön, dass du es uns mitgebracht hast. Liebe Fugis, diese Woche hatten wir eine Folge voller Fiktionen, Influencer, die um Beistand beten, rein fantasierte Genderangst, Helden und K-Pop-Filme. Nächste Woche werden wir vielleicht wieder etwas realistischer, aber bis dahin schön, dass ihr mit dabei wart. Wir sind nächsten Samstag wieder mit Schlagzeilen für euch da. Markus, es liegt an dir, den Fugengolden Abschied zu sprechen.
Liebe Fugis, bleibt golden.
Das war Fugengold. Das Podcast-Feuilleton mit Markus S. Kleiner und Marc T. Süß. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den Podcast, hinterlasst eine Bewertung und empfehlt uns weiter. Wir hören uns nächsten Samstag, überall, wo es Podcasts gibt.
Sprecherin der Kategorien Lotte Haus.
Fugengold wird produziert von Sweet Spot Studio.